Hallo, ihr Hasen. Ja, der Pride Month ist genauso stressig, wie ich befürchtet hatte. Was soll ich sagen? Und das, obwohl ich es wusste und obwohl ich eigentlich alle Anfragen, die so sehr spezifisch waren für den Pride Month, eigentlich abgesagt habe. Also weder habe ich irgendeine Kooperation zugesagt, die halt sehr spezifisch ist für den Pride Month, noch bin ich auf einem Waggon von irgendeiner Brand. Ich will jetzt auch nicht irgendwie shady klingen. Also falls Kolleginnen sozusagen aus der Kreativbranche mithören, ich meine jetzt nicht irgendwie euch, ich sage nur ich für meinen Teil, denke mir so, ich möchte das nicht machen, aber ich judge auch nicht und ich verstehe auch, dass man Anfragen zusagt, wenn sie gut bezahlt sind, weil man ja irgendwo auch die Miete bezahlen muss. Es gibt da durchaus Nuancen meiner Meinung nach, aber über die können wir gerne ein anderes Mal reden. Ich für mich dachte mir einfach, ich mache nichts. Ich habe nur einer Sache zugesagt, und zwar folgendes: Die Agentur, mit der ich zusammenarbeite für diese Kampagne von Palmas, CYK Collective, heißen sie. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und auf jeden Fall haben sie mich gefragt, ob sie einen Text von mir haben dürfen für so eine Box, die sie zusammenstellen, eben für den Pride Month, so mit so Podcast-Empfehlungen, Bücher-Empfehlungen oder halt andere Sachen, keine Ahnung. Und ich dachte mir so, okay, das ist jetzt nichts, was an 1000 Leute geht, sondern halt eher so im zweistelligen Bereich bleibt, sozusagen. Und ich brauche jetzt nicht unbedingt von Ihnen Geld dafür, aber ich habe mir gewünscht, dass ich einen Verein aussuchen darf und sie spenden. Es ist übrigens gerade etwas vom Dach gefallen, okay, und es ist so ziemlich meine größte Angst, dass randomly irgendwas einfach so vom Dach fällt. Und ehrlich gesagt ist meine größte Sorge dahinter, dass irgendwelche Männer sich überschätzen und denken, ah ja, das passt schon, und dann passt's halt nicht, ja. Ich habe in Mexico City erlebt, wie ein Ziegelstein, okay, auf die Straße gefallen ist und wir sind irgendwie so 3 Meter daneben gesessen, und jetzt das auf dem Dach von uns in dem Haus, wo wir wohnen, und ich bin so, I don't know. Ja gut, Leute, ihr seht eh, ich habe ein sehr ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis heute, aber ich habe auch einen sehr straffen Zeitplan. Wir sprechen heute darüber, wie ich auf mich achte in schwierigen Zeiten, denn gerade dann, wenn es nicht so gut läuft, passiert es oft, dass ich mich so ein bisschen außer Acht lasse. Zumindest war das in der Vergangenheit so, das versuche ich jetzt zu meiden. Viel liegt ja außerhalb unserer Kontrolle, umso wichtiger ist es aber, dass wir das machen, was wir eben machen können. Und es geht außerdem um eine berufliche Situation, die mir so in dieser Form schon lange nicht mehr passiert ist. Da bin ich ganz ehrlich, vor allem nicht, seit ich selbstständig bin. Und ich erzähle euch etwas, das so richtig House of Cards auf Österreich ist. Also ich habe es nicht gepackt, was ich alles im Zuge meiner Recherche herausgefunden habe. Holt euch jetzt erstmal einen Softdrink eurer Wahl. Los geht's mit Alles stabil!
Hi, Alex hier. Wie geht's?
Alles stabil. Okay, Leute, ich bin heute wütend aufgewacht, ja? Und als ich dann Instagram geöffnet habe und gesehen habe, dass dieses eine Video von mir, wo ich über meine unrasierten Beine spreche, in irgendwelchen Bubbles gelandet ist, wo so besonders verzweifelte, toxische Männer nur darauf warten, irgendwas ins Internet zu rotzen, nachdem keine Person gefragt hat, habe ich mir gedacht, so heute nicht. Not today, Shaitan, wie ich so gern sage. Einer schreibt tatsächlich, okay, Bro, krasses Mitteilungsbedürfnis. Das ist, by the way, auch ein relativ harmloses Beispiel. Ich war aber schon von dem so, nein, 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 nein. Ich habe geschrieben, interessant, dass jemand, der selbst funny, unter Anführungszeichen, Videos und Memes teilt, das Mitteilungsbedürfnis anderer kritisiert. Wir haben beide ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis. Habe ich heute ja auch im Podcast, glaube ich, schon gesagt, oder? Falls nicht, dann sage ich es jetzt. Nur gehen wir unterschiedlich damit um. Der gravierende Unterschied zwischen deinen und meinen Inhalten ist, dass sich Tausende für meine interessieren und keiner für deine. So, natürlich hat sofort irgendein anderer Dude geschrieben, aber wie peinlich das ist, dass ich mit meiner Reichweite argumentiere. Und ich denke mir so, ich habe lediglich eine Beobachtung und Fakten genannt. Denn die Tatsache, dass ich hier, keine Ahnung, 60.000 FollowerInnen habe, kommt nicht irgendwo her. Das war sehr, sehr harte Arbeit. Allen voran deswegen, weil ich weitestgehend sehr, sehr politische Inhalte mache. Ich muss Leute öfter auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich denke mir echt so, ich meine, das kommt ja nicht irgendwo her, dass ich so viel erreiche. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das bedeutet einfach, dass ich gecheckt habe, wie schreibe ich gut, wie erreiche ich viele, wie kann ich das ästhetisch aufbereiten und wie kann ich fotografisch irgendwie dafür sorgen, dass ich noch mehr Leute erreiche. Das sind alles Sachen, die ich mir hart erarbeitet habe. Und dann heute war so ein Tag, wo ich mir denke, normalerweise blockiere ich diese armen Seelen einfach, weil sie wirklich nicht viel meiner Zeit bekommen. Aber heute war ich ein bisschen angriffslustiger und habe sie alle so ein bisschen zurechtgezupft. Mein härtestes Schicksal, glaube ich, in diesem Leben tatsächlich. sind Männer, sind fremde Männer, die sich von mir und meiner Existenz einfach so angegriffen fühlen, dass sie ihr Leben nicht packen, dass sie irgendwelche so Fake-Accounts machen und sich stundenlang mit mir beschäftigen. Ich denke mir einfach nur so, merken die nicht, dass sie, wie mickrig das ist, wie peinlich das ist. Aber die Frage ist durchaus schon, wie schaffe ich es, mich abzugrenzen? Denn ich glaube, die Leute, die meinen Podcast hören, wissen, was in meinem Leben gerade abgeht. Also ich habe nicht unbedingt eine leichte Zeit. Privat läuft echt einiges schief. Und natürlich bin ich weiterhin sehr betroffen, was global passiert. Hört euch dazu gerne meine letzte Folge an und auch die Folge davor. Und eine Frage, die ich mir schon stellen muss, ist, wie schaffe ich es, mich da abzugrenzen in all dem? Jetzt nicht nur, was diese Kommentare angeht, sondern einfach so, wie kann ich meine Bedürfnisse gut kommunizieren und gleichzeitig auch einfach selbst sehr gut darauf achten. Denn ich weiß einfach, dass ich sehr schnell dazu tendiere, mich zu überarbeiten oder einfach mehr anzunehmen, als ich eigentlich aushalte. Aber wenn man es jetzt jahrelang, so wie ich, durchgezogen hat, Grenzen zu ziehen, dann kommt man irgendwie an einen Punkt, an dem es leichter ist, diese Grenze eben immer wieder zu ziehen. Denn in schwierigen Zeiten muss man besonders oft Grenzen ziehen. Das ist aber besonders dann schwierig, wenn man eben durch eine harte Zeit geht. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Deswegen kann ich nur jeder Person empfehlen, jetzt schon anfangen, am meisten auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Also wirklich in jeder einzelnen Beziehung eures Lebens, in jeder Lebenslage, möchte ich, dass ihr auf eure Bedürfnisse zuerst achtet. Vor allem, wenn ihr eine Frau oder eine queere Person seid, denn uns wird quasi in die Wiege gelegt, dass wir uns immer um alle anderen kümmern sollen. So, ich weiß natürlich, der Kontext ist, wir leben im Kapitalismus, aber ich finde schon, dass man in Nuancen denken und handeln muss und es gibt eine Balance zwischen komplett, keine Ahnung, egoistisch sein und sich überarbeiten, indem man alles für andere tut. Also irgendwo in der Mitte muss man sich finden und ich merke jetzt gerade, dass es mir so hilft, dass ich schon so viele Jahre in Therapie bin und eben gelernt habe, wie ich das schaffe. Es gelingt mir natürlich trotzdem nicht immer, denn viele Sachen liegen außerhalb meiner Kontrolle, ja. Mein Leben steht wirklich seit Monaten auf dem Kopf und ich habe euch noch nicht einmal alles erzählt, was gerade abgeht und trotzdem bin ich dann manchmal so, ich kann einfach nicht mehr und ich merke gerade jetzt, vor allem im Pride Month, was schon ein bisschen sad ist, dass ich eigentlich durch und durch gestresst bin. Ich würde euch gern von einer beruflichen Situation erzählen, ja, die mir schon lange in dieser Form nicht passiert ist. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein mit meinem Wording. Das heißt, falls ich kurz mal überlege, wie ich was sage, seid mir nicht böse. Aber im Grunde geht es darum, dass ich in einer Situation war, in der ich mit vielen Personen auf einmal zu tun hatte, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe, beziehungsweise die ich gar nicht kenne, okay? Und ich wurde quasi von einer Person, die ich kenne, in dieses, sagen wir, Projekt dazu gebucht und unter anderem, oder sagen wir einfach so, halten wir es vage, ich berate da, ja, also zu einem Thema, das in meiner Expertise liegt, ja, das ist das, was ihr wissen müsst. Naja, auf jeden Fall bin ich in einer Gruppe und eine Person, die deutlich älter ist als ich, also auch eine Frau, ja, ist sehr abfällig zu mir und spricht mir meine Expertise ab und spricht auch gar nicht mit mir, sondern mit einer Person über mich, also so in der dritten Person, als wäre ich gar nicht da. Und ich war echt in diesem Moment wieder das kleine Ausländerkind, das sich von dieser Mittelschichtsfrau, die sich sehr eloquent ausdrückt, total eingeschüchtert fühlt. Und es war unfassbar unangenehm und das war ein Verhalten, das ich eigentlich von einem Mann erwarten würde. Also wäre das so gewesen, dass das Männer gewesen wären in dieser Runde, dann hätte ich mir vermutlich, oder halt nur Männer, sagen wir so, dann hätte ich mich vermutlich auf mehr gefasst gemacht, aber weil es eben keine männlich dominierte Gruppe war, um das jetzt mal so auszudrücken, war ich sehr überrascht und weil ich eben schon so on the edge bin und mich eh sehr roh fühle, war das echt eine Situation, die mich völlig aus der Bahn geworfen hat und in der Gruppe hat niemand was gesagt, allen war es sichtlich unangenehm, so diese Spannung, die in der Luft lag, weil ich natürlich dann schon gesagt habe, ja, also ich meine, ich kann nur raten und sagen, was ich weiß, am Ende des Tages muss eh niemand machen, was ich fürs am besten halte, es ist einfach nur so mein Input, dafür bin ich ja da, so. Und dann hat aber die Person, die mich dazugeholt hat, gesagt, hey, jetzt reicht's mal, sie ist sozusagen die Expertin und wir vertrauen ihr und hat sich halt voll für mich eingesetzt. Und das war so ein schöner Moment, in dem ich echt gecheckt habe, es ist unfassbar wichtig, dass man in so Runden, wenn jemand offensichtlich sich daneben verhält, etwas sagt. Und ich sage das so oft und ich weiß eh, dass sich die meisten denken, ja klar, natürlich, aber in der Realität ist es dann oft so, dass wir alle so ein bisschen konfliktscheu beziehungsweise sehr harmoniebedürftig sind und man will sich da nicht einmischen unter Anführungszeichen oder die Situation verschlimmern, aber ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es auf jeden Fall einen Unterschied macht, wenn die Person, die gerade betroffen ist von diesem Angriff sozusagen, weiß, dass da jemand ist, der auch laut sagt, hey, jetzt Moment mal so. Und das hat mich wirklich zurückgeworfen in viele, viele Momente im Berufsalltag, aber auch in der Schule, wo ich mich so im Stich gelassen gefühlt habe. Und ich glaube, dass gerade bei Personen, die eine starke Meinung haben, irgendwie davon ausgegangen wird, dass sie das eh aushalten, dass das schon passt und dass man da nichts machen muss. Und als Person, die halt oft sehr stark gelesen wird, kann ich sagen, das stimmt nicht ganz. Ich brauche sehr wohl Personen, die sagen, hallo, 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 so geht das nicht. Und die Person, die mich eben dazugeholt hat für dieses Projekt, die war für mich da und das war so eine schöne, schöne Situation, weil ich eigentlich, seit ich mich selbstständig gemacht habe, wirklich nur in Settings sein möchte, wo ich mich wohlfühle. Ich habe euch das nie erzählt, aber ich hatte letztes Jahr im Sommer mehrere Gespräche für einen riesigen Job, okay, hatte mit dem Fernsehen zu tun, aber bevor ich wirklich den Vertrag unterschrieben hätte und ich hätte ihn fast unterschrieben, hat mir mein Gefühl gesagt, Moment mal, irgendwas passt da nicht ganz und dann hat sich herausgestellt, dass ich völlig recht hatte und ich extrem viele Stunden auf einmal hätte arbeiten müssen, aber quasi für einen All-In-Vertrag. Du kriegst eine Summe und für diese Summe machst du halt alles, was du im Vertrag gesagt hast, dass du machen wirst. Und ich habe mir schon das ein oder andere Mal die Finger verbrannt, weil ich einen Vertrag zu schnell unterzeichnet habe, weil ich mir dachte, ah ja, ich kann dem Medium oder ich kann dem Unternehmen glauben. Und dann war es halt leider nicht so. Und ich habe halt damals bei diesem riesigen Projekt, das wirklich viel Geld hätte bringen können, gesagt, nein, also ich werde mich sicher nicht auf irgendwelche ausbeuterischen Bedingungen einlassen und im Endeffekt wäre es genau das gewesen. Also man hat mir einfach was anderes gesagt und was anderes verkauft und ich bin sehr, sehr vorsichtig bei diesen Geschichten mittlerweile. Und das war für mich eine der Voraussetzungen, dass ich mich selbstständig mache. Erstens nicht mehr mit Leuten arbeiten, mit denen ich nicht arbeiten möchte. Ich will am liebsten, ehrlich gesagt, nur mit Frauen und queeren Personen arbeiten und mache ich weitestgehend auch, außer ich kenne die Männer, mit denen ich arbeite oder ich kann es mir wirklich nicht anders aussuchen. Aber meistens versuche ich den Rahmen weitestgehend selbst zu setzen. Einfach nur, weil es für mich leichter ist und ich das Privileg habe, an einem Punkt in meiner Karriere zu sein, an dem ich mir das erlauben kann. Und ich war jahrelang den Großteil meines Erwachsenen-Daseins nicht in der Position, dass ich irgendwas mitbestimmen kann. Aber so Situationen wie diese Woche, die machen halt schon trotzdem was mit mir. Und die haben mich schon irgendwie auch so mehr ausgelaugt, diese ganzen Gespräche, die dann dadurch entstanden sind, als ich eigentlich wollte. Ich bin eh super dankbar, wie meine Karriere bisher gelaufen ist und dass ich mittlerweile wirklich so viele Sachen machen kann, von denen ich mir nie gedacht hätte, dass ich sie jemals machen kann. Ich habe die letzten Tage mit einem Thema verbracht, das relativ krass ist. Also ich war so richtig in einem Rabbit Hole, weil ich einfach nicht glauben konnte, was ich lese, was ich herausfinde. Die allermeisten von euch wissen eh, dass ich sehr, sehr oft in Bosnien unterwegs bin. Nicht nur, weil ich aus Bosnien-Herzegowina komme, also meine Eltern, sondern auch, weil ich eben über die EU-Außengrenzen berichte. Und ich habe diese Woche ein Video veröffentlicht und ich finde, ich habe mit diesem Video wirklich Übersicht geschaffen über die Tatsache, was eigentlich gerade abgeht. Euer Geld, euer Steuergeld, das österreichische Steuergeld, EU-Steuergelder werden genutzt, um Gewalt gegen Flüchtlinge zu finanzieren. Ja, das ist nichts, was ich erfinde oder irgendwie so auf super populistisch jetzt raushaue, sondern es gibt tatsächlich Beweise dafür. Ärzte ohne Grenzen bestätigen, dass in Tunesien etwa systematische Gewalt passiert, ja, und jetzt fragen sich vielleicht Leute, na gut, was hat Österreich damit zu tun? Österreich finanziert ein Ausbildungszentrum, unter Anführungszeichen, für die Grenzpolizei dort, ja. Nicht nur das, Österreich macht ganz schön viele andere Sachen, wo ich mir denke, was ist los mit diesem Alpenland? Wieso? Unter Österreichs Führung wurde ein Gefängnis, in einem von Österreich finanzierten Camp, Flüchtlingscamp, in Bosnien aufgebaut. Ohne Baubewilligung, ohne Rechtsgrundlage und ohne dem Wissen und dem Willen Bosniens. Wie krass ist das bitte? Der bosnische Minister für Menschenrechte sagt, dass Österreich einen Land Colonizer macht quasi und dass Bosnien kein kolonialer Staat ist, in dem man einfach einmarschieren kann und irgendwas bauen kann, ohne irgendeine Rechtsgrundlage. Dieses Flüchtlingscamp, von dem ich spreche, das Camp Lipa, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ich war vor Ort, ich war in dieser Region nicht nur einmal und ich kann euch eine Sache sagen, das Camp war vor ein paar Jahren noch wirklich ein Ort, der extrem schlechte und katastrophale Schlagzeilen gemacht hat, ja. Das Camp ist völlig isoliert, es liegt neben einem Minenfeld, das ist noch aus dem Krieg, ja. Es gibt in Bosnien-Herzegowina noch relativ viele Orte, wo es noch Minen gibt, weil man die nicht entfernt hat oder entfernen konnte, weil die Ressourcen fehlen. Es gibt keine Infrastruktur rund um dieses Camp und dieses Camp wurde mit österreichischen Steuergeldern gebaut, ja. 800.000 hat das Ministerium für Inneres hergegeben, 300.000 das Land Oberösterreich. Und das Gefängnis auf diesem Camp wurde von einem Zentrum für Entwicklung von Migrationspolitik gebaut mit 500.000 Euro EU-Geldern und Österreich hat auch ein bisschen was dazu beigetragen. Wollt ihr wissen, wie viele Personen in diesem Gefängnis festgehalten werden konnten? 12. Die Inbetriebnahme des Gefängnisses konnte nur gestoppt werden, weil die NGO SOS Balkanroute darüber berichtet hat und keine Ruhe gegeben hat. Eine kleine NGO, okay, hat sich gegen so einen großen Feind, quasi David versus Goliath, gestellt und gewonnen. Jetzt werden sich viele wahrscheinlich denken, hä, wieso das geht? Man kann doch nicht einfach ein Gefängnis bauen ohne eine Baubewilligung. Schauen wir uns kurz an, in wessen Verantwortung der Bau steht, ja? Das wirkt alles viel komplizierter, als es ist. Stay with me. House of Cards ist teilweise auch ein bisschen kompliziert, aber hier geht es um echte Existenzen. Es geht um Menschen, die auf der Flucht, auf der Suche nach Schutz und Sicherheit schikaniert, geschlagen, ausgeraubt und irgendwo 27 Kilometer, wo es nichts anderes gibt, isoliert ausgesetzt neben einem Minenfeld. Deswegen sage ich, ja, es ist jetzt nicht so super easy peasy zu verdauen direkt, aber dieses Zentrum für Entwicklung von Migrationspolitik, ICMPD, hat seinen Sitz in Wien. Und sie arbeiten immer wieder mit der EU zusammen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hinsehen, ja. Sie werden zum Beispiel für Studien beauftragt oder sie sollen Prognosen erstellen für Migration und da denke ich mir auch so, wow, gar kein Interessenkonflikt, nein, auf gar keinen Fall, ja, also ich meine, vielleicht kenne ich mich ja nicht gut genug aus, aber es klingt für mich einfach ein bisschen komisch, dass quasi dieses Zentrum zuerst eine Prognose gibt und dann aber zufälligerweise irgendwie auch eine Lösung anbietet und die Lösung sieht halt in diesem Fall so aus, dass quasi ein illegales Gefängnis in einem Flüchtlingscamp gebaut wird. Jan Böhmermann sagt über dieses Zentrum, eine Organisation, die uns unauffällig die Ausländer vom Hals hält, ohne uns einfache EU-BürgerInnen mit zu viel Menschenrechtsgedöns zu belasten. Und ich glaube, das ist eine sehr zynische, aber auch eine sehr treffende Beschreibung. Und es ist ja auch kein Einzelfall. Wie gesagt, schaut euch an, was in Tunesien passiert. Ärzte ohne Grenzen bestätigen, dass dort systematische Gewalt passiert. Und das ist Gewalt, die ihr mitfinanziert. Wisst ihr, was das Ganze nochmal politisch auf eine andere Ebene hebt? Dass der Vorsitzende von diesem Zentrum Michael Spindelegger ist. Das ist der Ex-ÖVP-Chef. Der ist einfach seit 2016 dort. Und seit er dort ist, hat sich das Jahresbudget der Organisation vervierfacht. Das Innenministerium unter ÖVP-Politiker Kana, das hat fast 5,5 Millionen in das Zentrum finanziert. 7 gemeinsame Projekte machen sie, unter anderem eben dieses Grenzmanagement-Projekt in Tunesien. Leute, ich könnte wirklich eine ganze Podcast-Serie veröffentlichen mit diesen Infos, die ich jetzt hier gefunden habe. Ich möchte den Rahmen nicht sprengen. Es kommt bald ein Teil 2 Video auf Instagram. Bitte schaut hin. Gerade bei so politischen Inhalten, die halt sehr politisch sind. Da geht es jetzt nicht um unrasierte Beine, das ist auch politisch, sondern es geht um halt ÖVP, Innenpolitik, dies, das, Ananas, EU-Außengrenzen. Das ist nicht so ästhetisch und interessant für Instagram, aber ich möchte euch wirklich bitten, seht hin. Ich werde es auf jeden Fall posten, wenn es da ist und ich werde auch in alle Stabil darüber sprechen. Ich setze jetzt einen Punkt für dieses Thema, weil ich bin echt noch immer in diesem Rabbit Hole in meinem Kopf, weil es einfach für mich House of Cards ist, aber einfach so auf extra schlimm, weil es einfach darum geht, dass Geflüchtete extrem viel Gewalt erleben und wir alle die Steuern zahlen, finanzieren das. Das ist so, so krass und für alle Personen, die jetzt vor dem 9.6. diese Podcast-Folge hören, ich sage es gern nochmal, bitte, bitte geht zur EU-Wahl und bitte überlegt euch sehr, sehr genau, wem ihr eure Stimme gebt. Bleibt auf jeden Fall kritisch, denn die EU weiß sehr, sehr genau, was an ihren EU-Außengrenzen passiert. Und das, finde ich, muss man schon im Kopf haben, wenn man wählen geht. Das heißt aber nicht, dass man nicht wählen gehen sollte. Ich bin ehrlich gesagt einfach so verpeilt in meinem Kopf, deshalb habe ich ein sehr genaues Skript für diese Folge. Ich habe das letzte Mal erzählt, dass ich manchmal ohne Skript arbeite. Dieses Mal ist es anders. Ich wollte auch kurz darüber reden, wie krass es für mich nämlich ist, dass ich einfach von der Vogue eingeladen wurde, um die österreichische Ausgabe zu feiern. Ich war mir nicht sicher, ob ich hingehen soll, einfach nur, weil ich zurzeit an einem Punkt bin, wo ich lieber mit Leuten abhänge, die ich kenne oder die ich gut genug kenne, um sie zu mögen und zu wissen, dass ich ich selbst sein kann und nicht so viel in Gruppen unterwegs bin, die ich halt nicht kenne oder in so Crowds, die vielleicht nicht so meine übliche Crowd sind, sagen wir so. Aber ich war mit Melissa, mit meiner besten Freundin dort und es war mega lustig, es war extrem cute und es war dann echt so, dass ich ein paar Leute gesehen habe, die ich kenne und urgern mag und ich habe mit sehr vielen ausgemacht, so ja, mach mal was und so, aber es hat nicht so geklungen wie, ja, gehen wir mal auf einen Café, sondern es war eher so, hey, hast du Lust auf ein, keine Ahnung, Doggo-Date im Park? Oder magst du eine Foodtour machen? Und das waren so schöne, keine Ahnung, Vorschläge, bei denen ich mir dachte, ah, manchmal vergesse ich, weil ich auch so ein Dringli bin, ich vergesse dann manchmal, dass es durchaus auch Vorteile hat, wenn man sich dann dieser Herausforderung stellt und einfach mit Leuten, die man halt nicht so gut kennt, länger spricht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin einfach so, ich kann das manchmal ganz gut, aber ich bin zum Beispiel überhaupt keine Networkerin. Wenn ich einen Termin habe oder sagen wir eine Panel-Diskussion oder eine Lesung oder einen Vortrag, dann mache ich das, aber danach packe ich meine Sachen und gehe. Und ich kenne voll viele Leute, die anders sind, aber ich bin halt überhaupt nicht so und ich bin damit auch fein, aber in so Zeiten, wo es mir eher schlecht geht, merke ich, dass meine Tendenz ist, dass ich mich noch mehr verschließe. Und bei diesem Vogue-Event hat sich das eigentlich total bezahlt gemacht, dass ich eben doch so ein bisschen mich geöffnet habe sozusagen. Es ist einfach so ein krasser Kontrast immer wieder in meinem Leben. Mal ist es so, dass ich auf einem Modemagazin-Event bin, dann spreche ich über die ärgsten innenpolitischen Sachen etc. etc. und ich bin eh mega dankbar, aber manchmal bin ich auch überfordert. Oh mein Gott, dann gibt es noch eine Sache, die mich so überfordert, von der ich gar nicht weiß, ob ich sie euch wirklich erzählen soll, aber ich glaube, ich mache es jetzt einfach. Ich habe doch gesagt, alles stabil, das sind so die BTS, von daher, ihr kriegt Sachen, die ich vielleicht sonst wo nirgendwo erzähle oder poste. Ich bin Teil vom Kultursommer und ich weiß jetzt nicht, wie ich den Kultursommer am besten erklären soll, ich würde einfach sagen, es ist eine sehr, sehr coole Eventreihe in Wien, die draußen stattfindet und in Parks, die halt jetzt nicht irgendwo im 8. nur liegen, sondern auch im 23. Bezirk, also ein bisschen außerhalb. Auf jeden Fall bin ich Teil vom Kultursommer. Und ich war aber sehr überrascht, dass ich gesehen habe, in welcher Sektion sozusagen, weil ich habe mich natürlich für Literatur beworben, aber dann bin ich im Kabarett gelandet. Was so lustig ist, weil ich überhaupt nicht die Person bin, die sowas machen würde. Also ich glaube schon, dass ich lustig bin, aber eher nicht auf Kommando, dachte ich. Und jetzt muss ich einfach irgendwie kabarettistisch lesen. Und ich habe schon mit Irina von Toxische Pommes so ein bisschen geredet, ob sie mir Tipps geben kann. Sie meinte, ja, ja, gerne. Aber ich habe halt keinen Text, der so geschrieben ist, dass ich lustig sein möchte. Und jetzt ist das so eine Herausforderung, wo ich mir auch denke, so, oh nein, nicht in diesem Sommer, wo ich eigentlich schon so verletzlich bin und eh schon gar nicht klarkomme. Aber ich glaube auch, es könnte ein sehr, sehr lustiger Abend werden. Am 25. Juli ist es. Ihr könnt es gerne auf der Kultursommerseite nachschauen, wenn ihr möchtet. Ich packe es auch gerne in die Shownotes. Aber ihr dürft nur kommen, wenn ihr versprecht, dass ihr lacht, auch wenn ich nicht lustig bin, denn ich habe ein paar Stand-Up-Comedian-Friends und die sagen, es ist extrem wichtig, dass man im Publikum immer lacht, weil das so hilft, dass man halt sich nicht komisch fühlt. Und ich kann es eh gut nachvollziehen, deswegen bitte mit offenem Mund und laut lachen, nicht nur kichern oder so leise grinsen. Ich werde es brauchen, um nicht völlig im Boden zu versinken. Das ist schon ein bisschen eine aufregende Geschichte. Die Wie geht's Frage der Woche wollte ich auch noch kurz mit euch machen. Und zwar ist sie dieses Mal, wann weiß ich, dass Care-Arbeit zu viel ist? So, und nachdem ich ja sehr viel über Self-Care gesprochen habe heute, oder zumindest am Anfang, möchte ich kurz darauf eingehen, denn das ist einfach eine extrem gesellschaftsrelevante Frage. Ich würde sagen, in der Sekunde, in der es sich nach zu viel anfühlt, wenn du gar nicht einschätzen kannst, wie du dich fühlst, dann würde ich sowieso mal die Notbremse sozusagen ziehen und Self-Care vor Care-Work setzen. Auch wenn du deinen Partner oder deine Partnerin liebst, Ich glaube nicht, dass es gut ist, die Person zu priorisieren, wenn du eh schon merkst, uff, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich mich fühle. Du musst im ersten Schritt lernen, wo deine Grenzen liegen. Das geht zum Beispiel mit Therapie oder wenn du mit Friends sprichst oder mit Literatur, wenn du Sachen runterschreibst, ja, die dich irgendwie berühren oder wo du merkst, ah, das löst zu viel in mir aus oder das nimmt zu viel von meinen emotionalen Ressourcen. Ich glaube, so Bücher, die dich aufkratzen, weil du dich in ihnen ertappt fühlst, sind sehr, sehr wichtig. Also nicht nur so Wohlfühlbücher, sondern durchaus Bücher, die dich dazu anregen, dein Verhalten zu verändern. Und ich glaube, das bringt dann so neue Seiten und kann deine Sichtweise verändern. Und du kannst so ein bisschen deinen Blick erweitern sozusagen und verstehen, dass du nicht ständig geben musst, um liebenswert zu sein. Und du kannst auch gar nicht ständig geben und es bringt auch niemandem was. Und ich glaube gerade, dass Frauen oder Personen, die weiblich sozialisiert wurden, das so sehr fühlen, dass sie einfach nicht wertvoll sind oder nicht ihre Rolle in der Gesellschaft erfüllen, wenn sie anders sich verhalten, als das von ihnen gewollt ist. Ich kenne das Gefühl, aber es bringt nichts. Du musst auf jeden Fall erstmal lernen, wo liegt meine Grenze und danach handelst du. Weiblich sozialisierte Personen denken ständig, dass sie in der Bringschuld sind oder dass sie halt einfach Verantwortung für mehrere Personen haben. In einer straighten Beziehung ist es für mich auch deswegen extrem wichtig, dass ein Mann mehr, unter Anführungszeichen, auf den ersten Blick leistet. Das meine ich genauso, wie ich sage. Das kann natürlich komplett unterschiedlich aussehen. Entweder, wenn es um die Kindererziehung geht oder zum Beispiel finanzielles. Einer meiner besten Friends hat es zum Beispiel so gelöst. Weil er 2/3 des Einkommens im Haushalt verdient, übernimmt er auch 2/3 der Kosten. Das gilt für einmalige Ausgaben, genauso wie für monatliche Ausgaben oder aber etwa sowas wie Urlaub. Ja, und das, finde ich, ist konsequent. Nicht dieses, okay, wir zahlen alle gleich viel, nein, sondern du bedenkst in deiner Kalkulation mit, dass natürlich das Patriarchat seine Finger im Spiel hat, wenn es darum geht, wer verdient wie viel. Das ist doch hoffentlich mittlerweile allen klar, dass es einen Gender Pay Gap gibt und einer meiner besten Freunde ist deswegen einer meiner besten Freunde, weil er so denkt und so handelt. Genau deswegen sind diese Fragen so, wer zahlt beim ersten Date, mittlerweile mega peinlich. Ich war früher auch nicht so, dass ich gecheckt habe, wo da der Wurm drinnen liegt sozusagen, aber mittlerweile weiß ich es, denn natürlich sollte der Mann zahlen, der strukturell bevorzugt wird. Ja, es gibt natürlich auch da irgendwelche Nuancen, aber ich denke mir so, wenn so ein reicher Akademikersohn, der als Anwalt arbeitet, sich nicht denkt, ah, lass mich die patriarchalen Strukturen in dem Leben berücksichtigen und sich stattdessen beschwert, dass Frauen wollen, dass man beim ersten Date zahlt, da bin ich raus. Natürlich gibt es auch Konstellationen, wo es ein bisschen anders ist. Ausnahmen bestätigen in der Regel die Regel. Bitte, mir braucht keiner damit kommen, dass Frauen manchmal auch mehr verdienen. Ich weiß es eh, ich spreche hier von Strukturen. Und Care-Arbeit wird halt einfach gefordert von Frauen und queeren Personen. Und das ist so ermüdend und oft haben sie gar keine Wahl. Oder sie stecken in so starren Geschlechterrollen fest, weil sie nicht anders können oder weil sie abhängig sind. Das ist so mies und das macht mich mega wütend. Und deswegen bleibt mir weg mit so Whataboutism. Aber was ist mit? Weil ich weiß eh, das gibt es eh auch. Ich denke ja immer intersektional. Aber in den allermeisten Fällen ist es halt einfach so, dass ich mir das nicht ausdenke, wie zum Beispiel den Gender Pay Gap, der ist halt einfach da. Jetzt habe ich wirklich noch 3 Minuten, bevor ich los muss. Ich muss in 15 Minuten wo sein, aber ich brauche eh nur 10 Minuten hin, aber trotzdem sollte ich jetzt langsam Schluss machen. Aber die Empfehlung der Woche geht sich noch aus, und zwar die Serie Botkin. Da geht es um einen True Crime Podcast, aber so ein bisschen auf lustig angelehnt, aber durchaus auch eine gute Story, spielt in Irland und ja, ich habe es sehr, sehr gerne gemocht auf Netflix, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Kriegt von mir, ich glaube, solide, ich würde sagen 7/10. Gut, ich glaube, das war's. Danke, dass ihr da geblieben seid. Danke, dass ihr wütend mit mir wart. Danke fürs Interesse haben an diesen EU-Außengrenzen-Geschichten, weil die sind einfach sehr, sehr wichtig und ich bin so dankbar, dass ich eine Community habe, die hinsieht und hinschaut. Ich weiß genau, ganz viele von euch wollen, dass ich weiter darüber berichte. Es ist nur manchmal so, dass eben halt, keine Ahnung, Instagram und so meine Reichweite drosselt. Deswegen muss ich nochmal daran erinnern, aber ich weiß eigentlich, dass ihr eh stabile Mäuse seid und ich bin mega dankbar, dass ihr jede Woche hier reinhört. Bitte bleibt dran, schenkt mir 5 Sterne, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, aber ich freue mich, falls ja. Und wir sehen uns wie immer nächste Woche. Bleibt wie immer so stabil und vergesst nicht, am 9.6. ist EU-Wahl und falls diese Wahl dann schon vorbei ist, dann denkt immer daran, wenn eine Wahl ansteht, bitte immer wählen gehen. Na gut, okay, bye! Wow, okay, geschafft. Ich glaube, die ist gut geworden. Schauen wir mal, ob ich recht habe oder nicht.